Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Eine deutsche Dartsensation in Hildesheim, zudem ein Doppelpodest aus deutscher Sicht bei den Damen bei der Triathlon-WM auf Hawaii und Alexander Zverev muss um seinen Platz beim ATP-Finale in Turin bangen. Das alles und noch viel mehr in Folge 186 von On The Pitch, der Sportpodcast, und damit einen wunderbaren Montagabend. David, moin moin.
Hallo Benny und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Es ist wieder mal eine Menge zu tun und vor allem natürlich zu besprechen. Und heute macht sich wirklich bezahlt, dass wir jede Woche über Dart sprechen. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Vorweg ein dickes Sorry dafür, dass keine Reels kamen in den letzten Tagen. Bei uns ist gerade viel um die Ohren. Semester steht bei dir vor der Tür. Ich hänge mitten im Praktikum. Sicherlich haben es ein paar mitbekommen. Von daher versuchen wir uns da zu bessern und auch den Athleten der Woche, die Athletinnen der Woche, die kommen auch bald irgendwann wieder, wir haben das alles nicht vergessen, aber gleichzeitig könnt ihr uns ja vielleicht eine Freude bereiten, denn wir freuen uns natürlich immer gerne über Nachrichten, Feedback, bekommen da relativ wenig, das können wir ehrlich zugeben, also vielleicht wäre ganz interessant einfach zu sagen, hier, hallo, ich bin da und ich höre euch oder so habe ich euch gefunden oder welche Themen ihr besonders interessant findet, was ihr euch wünscht. Da würde ich mich freuen, wenn wir da so ein bisschen Input auch auf der anderen Seite bekommen. Auch wenn das jetzt nicht das entschuldigen soll, dass wir nicht so viel bringen in letzter Zeit, Benny.
Ja, ganz genau. Also was man, glaube ich, aber trotzdem sagen muss, ist, dass wir wieder durchgehend bisher, ich glaube, wir haben noch keine Folge ausgelassen in diesem Jahr. Jede Woche kam auf jeden Fall was auf unserem Channel. Das ist, glaube ich, etwas auch, worauf wir stolz sein können und dementsprechend.
Macht sonst niemand.
Genau,
macht sonst niemand. Wir kennen keine Sommerpause. So chaotisch das auch sonst sein mag.
Genau, es gab schon die eine oder andere sehr chaotische Folge, aber wir haben es trotzdem immer hinbekommen, Content für euch zu bringen. Deswegen, genau, wir würden uns natürlich sehr freuen über Rezensionen oder natürlich auch, vielleicht Ideen und Vorschläge für weitere Formate. Ich würde aber sagen, David, wir haben noch einiges zu tun, deswegen quatschen wir nicht so viel und gehen direkt rein, denn, ja, wir haben ja schon letzte Woche
darüber geredet. Deswegen sage ich erstmal, was ansteht. Das wäre ein Deal, oder?
Bitteschön.
Genau, wir haben natürlich unseren News-Überblick. Es geht um Beachvolleyball, Rugby, ganz viel Olympia und IOC. Ganz kurz über das Boxen und auch Cricket werden wir ansprechen. Danach geht es dann zu den wirklich erfreulichen Ereignissen aus Triathlon und Darts. Wir haben weiter natürlich ein bisschen Snooker im Programm. Wir sprechen über Tennis, das hat sich eben ja auch schon angedeutet. Nur ganz wenig im Radsport und dem Motorsport heute anzusprechen, aber dafür viel Spannendes im Handball, gerade diese Woche bevorstehend. Das könnt ihr euch dann schon mal in den Kalender eintragen. Also da lohnt sich das dran. Bleiben heute ganz besonders Eishockey, Basketball, Football und natürlich auch der Fußball mit der Länderspielpause, dem Nagelsmann-Debüt und viele Ereignisse auch im Frauenfußball. Also es gibt eine Menge zu besprechen und ich würde sagen, wir starten direkt ein mit einem ja überhaupt nicht erfreulichen Ergebnis aus deutscher Sicht und zwar bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft und das konnten wir letzte Woche noch nicht so ganz ahnen, dass es jetzt so schnell dann doch wieder rum ist.
Ja genau, da sah es ja doch ganz vielversprechend aus für die deutschen Duos. Am Ende waren es dann zwei Duos, geschlechterübergreifend, die es bei der Beachvolleyball in Mexiko ins Achtelfinale geschafft haben. Das waren Nils Ehlers und Clemens Wickler bei den Herren und Svenja Müller und Sinja Tillmann bei den Frauen. Beide verloren aber am Ende ihre Achtelfinals. Und für Laura Ludwig, für die Olympiasiegerin und Luisa Lippmann, sowie für Carla Borger und Sandra Ittlinger ging es sogar schon in der Runde der letzten 32, also eine Runde vorher raus. Das heißt, aus der Traum für ein deutsches Podest bei den Weltmeisterschaften. Und tatsächlich ist es geschlechterübergreifend und insgesamt von allen deutschen Teams das schlechteste deutsche Abschneiden bei einer WM seit 20 Jahren im Beachvolleyball. Also ja, deutlicher kann es kaum sein. Und trotzdem, Ehlers und Wickler haben gesagt, obwohl es natürlich sehr bitter ist, sehe man sich auf einem richtig guten Weg in Richtung Olympia 2024. Dennoch ist da, glaube ich, ja noch einiges an Arbeit zu machen. Aber ich glaube, was da erstmal steht, ist, wie gesagt, das schlechteste Abschneiden seit 20 Jahren. Und das gilt es natürlich jetzt auch erstmal aufzuarbeiten.
Ja, das ist für den deutschen Verband im Beachvolleyball auf jeden Fall kein großes Aushängeschild im Moment. Die beiden haben sich ja, glaube ich, auch vor nicht allzu langer Zeit erst zusammengefunden. Ich meine, bei den letzten Olympischen Spielen hätte da noch ein anderes Doppel gespielt, Tole Wickler oder so, habe ich aber zumindest irgendwie im Kopf, dass es mal anders war. Aber da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall schade, dass das jetzt dieses Mal nicht so erfolgreich war. Zwei kurze Meldungen, zum einen aus dem Boxen. Vincenzo Gualtieri hat sich in den vergangenen Tagen daran versucht, einen zweiten WM-Gürtel im Boxen zu erringen. Den von der IBF hat er schon gehabt, den hat er jetzt auch verloren und wollte eigentlich den von der WBO noch dazu haben und hat gegen den Kasachen Sanibek Alimkanuli gekämpft und das ging recht früh schon zu Ende. Dieser Boxkampf habe ich jetzt sonst eigentlich gar nicht mit so viel zu tun. Wurde im Vorfeld relativ viel gehypt und wie das dann oft so ist, gab es ja auch in den letzten Jahren schon mal mitunter den Fall, es ist dann recht schnell auch vorbei und man geht dann gar nicht über die Punkte und das ist dann gar nicht mehr so spektakulär, wie man sich das erwartet hat. Spektakulärer dahingegen ist es bei vielen anderen Sportarten im Moment. Über Rugby werden wir gleich sprechen, Benny, aber auch im Cricket ist es wirklich spannend. Eine Sportart, die genauso wenig in Deutschland irgendwie gerade auf der Agenda steht wie Rugby auch. Aber was da auch passiert, ähnlich wie beim Rugby in der letzten Woche besprochen, ganz viele spektakuläre Nationen auch am Start. Afghanistan beispielsweise hat jetzt den Titelverteidiger England besiegt, obwohl Afghanistan schon über 8 Jahre lang und 14 Spiele lang überhaupt bei WMs gar kein Cricket-Match mehr gewonnen hatte. Auch Indien wackelt so ein bisschen, hat sich knapp gegen Pakistan durchgesetzt. Also das sind auch Sportarten, mit denen würde man sich noch viel mehr beschäftigen. Zum einen, wenn es im Land mehr präsent wäre und zum anderen, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen Einstieg darin finden würde. Und die Zeit hätte. Das kommt natürlich auch noch dazu.
Ich glaube, das ist tatsächlich sogar die größte Hürde, wenn man schaut, was wir hier alles wöchentlich besprechen müssen.
Sitzen teilweise 120.000 Leute im Stadion. Das ist Wahnsinn.
Ja, also Nationalsportart, gerade in Indien, da ist Cricket wirklich unfassbar groß, auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wilden Ländern, die erfolgreich in einer Sportart sind, gehen wir doch, ich würde sagen, direkt in den Rugby, denn wir haben ja schon in der vergangenen Woche darüber berichtet, so Teams wie Tonga oder Fidschi waren da bei der WM im Rugby auch dabei und Fidschi war tatsächlich ja auch lange im Turnier mit von der Partie, bis ins Viertelfinale schaffte es das Team aus Fidschi und verlor da dann doch relativ knapp sogar gegen die Engländer mit 24-30. Man hatte nach einem Vorsprung der Engländer in der zweiten Halbzeit sogar noch an ein 24-24 rankommen können. Am Ende, wie gesagt, 24-30 aus Sicht der Engländer, die jetzt im Halbfinale auf Südafrika treffen, auf den Titelverteidiger Südafrika, die trotzdem etwas überraschend den französischen Gastgeber mit 29-28 in einer echten Kampfleistung schlugen. Im zweiten Halbfinale trifft Neuseeland auf Argentinien. Also auch da geht's so langsam auf die Zielgeraden zu. Und ich finde es erstmal auch wieder spannend, dass ein Team wie Fidschi es sogar bis ins Viertelfinale geschafft hat.
Ja, absolut. Haben wir auch schon in der letzten Woche angesprochen, dass es eben Nationen sind, wo diese Sportart traditionell natürlich einen großen Stellenwert hat. Deswegen immer schön zu sehen und zu hören. Dann haben wir im Skispringen immer so einen kleinen Ticker für euch. Und zwar ab heute kann man Tickets für die Vierschanzentournee kaufen. Wir wissen noch nicht, ob wir da sind, aber falls ja, bekommt ihr das noch mit. Und wenn nicht, besonders Innsbruck lohnt sich besonders, da können wir sicherlich an dieser Stelle mal ein gutes Wort für einlegen. Und dann kann ich euch noch ein bisschen was vom IOC berichten, denn für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina wird es keine Bobbahn in Italien geben. Es wird keine neu gebaut, das ist erstmal keine schlechte Sache. Siehe China, siehe Cesana, die Olympiabahn von Turin 2006, auch schon seit über 10 Jahren verlassen, da passiert gar nichts mehr. Die wird auch nicht mehr hergerichtet für Cortina. Ursprünglich sollte in Cortina die alte Bobbahn wieder aufgebaut werden. Benny, kannst du dich erinnern, unser Video-Interview mit Alex Röder? Natürlich. Der ist ja Junioren-WM-Gewinner gewesen, ich glaube 2007 in Cortina. Das war somit eines der letzten Rennen auf dieser Bahn. Die wird nicht wieder aufgebaut. La Plagne war jetzt als Ausweichort im Gespräch. Königssee funktioniert ja nicht. Die Bahn ist ja nicht fertig. Warum die auch immer an der gleichen Stelle wieder aufgebaut wird, das ist mir ein Rätsel. Aber gut, dass sie wieder aufgebaut wird. Mhm. Stattdessen ist jetzt Innsbruck Eagles im Gespräch. Da ist aber noch nicht safe. Eins steht auf jeden Fall fest, die Bob-Rodel- und Skeleton-Wettbewerbe 2026 finden nicht in Italien statt. Auch eine Premiere. Und Thomas Bach unterdessen hat zum einen angekündigt, dass die Winterspiele 2030 und 2034 zusammen vergeben werden. Sapporo hat die Bewerbungen zurückgezogen aufgrund von Korruptionsskandalen für die Tokio-Sommerolympiade vor kurzem. Oder Olympische Spiele, Olympiade ist falsch. Und was auch noch dazu kommt, ist die mögliche Debatte über eine mögliche dritte Amtszeit von Thomas Bach als IOC-Präsident Auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auch da ist unter anderem mit Sebastian Coe, dem World Athletics Chef, auch schon ein möglicher Nachfolgekandidat, im Dickicht und könnte sich anbahnen. Aber da ist noch nichts das letzte Wort gesprochen. Da werden wir euch natürlich auch updaten, was das IOC anbetrifft. Und dann können wir, glaube ich, mit einer freudigen Nachricht weitermachen. Auf Hawaii, Benny, oder? Hitze bei diesen Temperaturen tut sicherlich nicht schlecht.
Ja, absolut. Und das ist ja aus deutscher Sicht auch durchaus erfolgreich, David. Ich meine, am Ende war es nicht Platz 1 aus deutscher Sicht, aber es hat für Platz 2 und Platz 3 auf Hawaii bei den Damen gereicht, bei der Triathlon-WM. Und du wirst uns sicherlich jetzt auch sagen können, wer das am Ende war.
Genau, gewonnen hat die Britin Lucy Charles-Baclay und gewann auf jeden Fall diesen WM-Titel auf Hawaii. Die Herren waren ja dieses Jahr nicht dabei. Zweite ist Anna Haug geworden aus deutscher Sicht und dritte Laura Philipp. Das ist wirklich richtig stark, gerade mit zwei Deutschen dann auf dem Podest. Dazu muss man noch sagen, dass Laura Philipp 2 Stunden nach dem Zieleinlauf mehr oder weniger zusammengebrochen ist, ihr es aber inzwischen wieder gut geht. Die Siegerin übrigens war schon von vornherein überhaupt nicht wirklich einzuholen und besonders Anna Haug, um da nochmal ein Wort zu verlieren, die zweitplatziert hat, besonders mit einem starken Marathon auftriumphiert. Da auf jeden Fall allerherzlichste Glückwünsche und organisatorisch muss man sich unterdessen auch so ein bisschen überlegen, wie das auf Hawaii weitergeht, denn die World Triathlon Corporation, genau, der Weltverband der Triathletinnen und Triathleten, möchte gerne 2 separate Termine haben, bestenfalls beide auf Hawaii. Das möchten die Leute aber auf Hawaii nicht, einfach damit dieser Ausnahmezustand so ein bisschen im Rahmen gehalten wird. Und weil das Flair eigentlich ganz cool ist, wenn die Herren und die Damen gleichzeitig unterwegs sind, da muss ich also in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch ein bisschen was tun, weil ich finde es auf jeden Fall cool, wenn das auf Hawaii bliebe. Auch da gibt es andere Stimmen, zum Beispiel das Ganze in Nizza weiterzuführen. Also auch da ist, glaube ich, viel am Rotieren gerade. Organisatorisch. Das ist ja mit den Austragungsorten noch mal nicht ganz so einfach, aber immerhin können die nicht in 6 Ländern gleichzeitig ausgetragen werden.
Ja, ich glaube, wir haben da natürlich auch noch eine besonders romantisierte Sicht drauf auf den Hawaii-Triathlon, WM-Triathlon auf Hawaii. Gerade wahrscheinlich auch wegen Jan Frodeno, weil man da einfach direkt diese Bilder im Kopf hat noch.
Deswegen, Patrick Lange und Sebastian Kienle.
Genau, ja, genau, richtig, aber natürlich jüngst in den vergangenen Jahren besonders. Aber ja, auf jeden Fall, auch da bleiben wir natürlich dran, wenn sich daran was ändern sollte. Ja, David, es gibt noch viel mehr erfreuliche Meldungen. Aber ich würde sagen, bevor ich mit dem Darts anfange, soll ich erstmal mit Snooker beginnen.
Wenn du es noch aushältst, ja.
Ja, es ist tatsächlich auch nur eine kurze Meldung. Wir hatten ja schon in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass Judd Trump seine lange Schlappe ohne Turniersieg ja beenden konnte in der vergangenen Woche durch die English Open, die er gewann gegen den Debütfinalisten Zhang Anda. Jetzt heißt es direkt erneut Titel für ihn, denn es ging bei einem Turnier weiter, was ich schon in einer Einzelfolge vor ein paar Wochen erwähnt hatte, nämlich die Qualifikation. Es ging zur Wuhan Open und die konnte am Ende in der Erstauflage nach Corona übrigens Judd Trump erneut gewinnen und damit den zweiten Sieg in Folge einfahren auf der Snooker, World Snooker Tour. Und so. Jetzt heißt es Bow Down für Ricardo Pietrzczko. Eigentlich die deutsche Nummer 3 im Darts. Und trotzdem die Nummer 1 der jetzigen Spieler, die einen Titel einfahren konnte. Unfassbar. Der zweite deutsche PDC-Titelhalter nach Max Hopp 2018, der ja in Saarbrücken gewinnen konnte und auf der Pro Tour einen Titel einfahren konnte in diesem gleichen Jahr. Und jetzt ist es Ricardo Pietrzczko, letztes Jahr in seinem ersten Tourcard ja ordentlich viel Lehrgeld bezahlen müssen, dann irgendwann gegen Ende des Jahres sein erstes Halbfinale gespielt und in diesem Jahr mal so richtig in Fahrt gekommen. Aber wo dieses Turnier jetzt herkam, David, das kann keiner sagen. Ich meine, erste Runde, ein wichtiger Erfolg über Mickey Mansell, 6-4. Und dann heißt es deutsch-deutsches Duell gegen Martin Schindler, 6-2. Er demontierte die deutsche Nummer 2 mit 6-2, mit einem 107er Average. Schindler spielte selber, glaube ich, 97, also unfassbare Szenen da. Nur um dann, im Achtelfinale, also im Finaltag, Killington zu schlagen mit ebenfalls 6-2. Ein wichtiger Erfolg für ihn, denn dieser Erfolg versprach ihm dann auch die Teilnahme an der European Championship. Also an den 32 besten Spielern die dann von der European Tour dann nochmal in einem Major-Turnier aufeinandertreffen. Und dann ging es in die Abendsession. Da hatten wir sogar zwei Deutsche dabei mit Gabriel Clemens, der insgesamt sein drittes Viertelfinale einfahren konnte auf der European Tour. Auch wichtig für ihn, weil er wirklich eine solche Saison auf der European Tour hinter sich gebracht hat. Der leider gegen Michael van Gerwen mit 5-6 dort ausschied, aber für den eben genannten Ricardo Pietrzczko ging es eben weiter. Nach 0-3 Rückstand gegen Bunting gewinnt er 6-4 gegen Steven Bunting. Ich glaube auch 102er Average, unfassbar. So gut hat man ihn noch nie spielen sehen auf der Bühne. Dann 7-6 gegen Michael van Gerwen. Es stand 6-6. Michael van Gerwen kam noch mal ran nach einem 3-6 Rückstand, glaube ich. Nur um dann einen 10-Darter von Ricardo Pietrzczko im Final Leg zu fressen, muss man wirklich sagen. 140, 180, 145, Doppel 18. Und dann ging es ins große Finale gegen Peter Wright. 8-4, ohne Doppel, was er verpasst hat. 8-8 auf Doppel. Unfassbare Szenen. Und mit diesem Sieg heißt es am Ende, er ist bei allen Majors in diesem Jahr gesetzt. Er ist im kommenden Jahr so gut wie sicher dabei für ein Grand Prix und fürs Matchplay. Er ist da auf der Pro Tour Order of Merit Platz.
WM sowieso?
WM sowieso, ja klar. Und jetzt steht wirklich eine spannende Phase an. Und es war historisch, der zweite deutsche Titelhalter in der Welt des Darts. Und David, bitte, springen wir dazwischen.
Ja, nach Max Hopp vor, was ist dann her, 5 Jahre, jetzt das zweite Mal überhaupt, dass dieser Triumph eingefahren ist. Also wirklich interessant ist natürlich, welche Form jetzt weiterhin behalten wird. Denn schon in 10 Tagen ist eben besagte Darts-EM in Dortmund, wo er dann natürlich auch am Start ist und neben Clemens und Schindler dann antreten darf. Und übrigens hat er gegen Peter Wright schon mal gespielt und hat schon mal gewonnen. Peter Wright sagte nämlich über ihn, ich habe mein letztes Spiel gegen ihn auch schon verloren, hoffentlich spielt er nächstes Mal nicht so gut. Er selber hat keine Worte für das, aber er weiß, dass er die Besten der Welt schlagen kann, hat Ricardo Pietrzczko gesagt. Also wirklich ein überragender Titel und ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt weitergeht. Ich war auch ziemlich sprachlos, als ich das gelesen bzw. dann nachgeschaut habe. Also er selber natürlich auch fassungslos, dann jubelnd auf der Bühne liegend. Ganz abstruse Szenen und ich freue mich sehr, sehr dann auf die WM nächstes Jahr, wo man natürlich unweigerlich wieder richtig Team einsteigt. Und an der Stelle hat natürlich auch wieder ganz Darts Deutschland das mitbekommen. Und was hat die Sportschau zu den Terminen getitelt? Vor einem Monat beispielsweise ist mir dann nämlich über den Weg gelaufen. Trotz Fußball-EM, Darts-WM steigt auch 2024 in Frankfurt. Fand ich erstmal eine interessante Headline, denn okay, dieser World Cup of Darts, die Terminierung dieses Team-Events ist ja in Frankfurt und das überschneidet sich wohl mit der EM. Ich dachte schon irgendwie, dass da mit der, naja, egal, das nur am Rande, aber über Darts macht man sich vielleicht nicht bei den ganz großen Medienhäusern schlau, dafür gibt es bessere Seiten. Oder ihr hört einfach bei uns rein, das ist natürlich immer noch die beste Variante. Und Benny hat gleich noch eine News für euch, aber vorher gibt es eine Pause, danach erfahrt ihr, wie es mit Sascha Zverev gerade so abgeht und was Boris Becker für einen neuen Job hat. Bis gleich.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Man nimmt sich, was man will.
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take heute. Es geht um Tennis, es geht um Motorsport, Radsport, Handball, Eishockey, Basketball und Football. Also eine ganze Menge zu besprechen, Benny. Und bevor ich ganz kleine und kurze Motorsport- und Radsport-Updates gebe, kannst du uns verraten, wie es im Tennis gerade so läuft. Unter anderem für Laura Siegemund, Sascha Zverev und bei einem gewissen Supercoach, der zwar nicht mehr aktiv spielt, aber in den letzten Monaten ja doch abstruse Schlagzeilen in verschiedene Richtungen hatte und jetzt vor allem einen neuen Job.
Ja, ganz genau. Also alle kennen ihn natürlich jüngst auch sogar noch als Tennisexperte vor der Kamera, Aber jetzt soll Boris Becker tatsächlich auch wieder als Trainer fungieren. Viele kennen ihn ja noch auch als Trainer aus der Zeit, unter Djokovic zu 13, zu 16. Bis zu 16 war es, glaube ich, wenn ich es nicht falsch gelesen habe. Womit er natürlich auch große Erfolge feiern konnte, weil Djokovic hat ja in seiner Laufbahn auch insgesamt, glaube ich, 24 Grand-Slam-Titel einfahren können. Und jetzt heißt es wohl Comeback auf der Trainerposition. Nur diesmal eben nicht unter Novak Djokovic, sondern Holger Rühne, der 20-jährige Norweger, der ja ordentlich auf sich aufmerksam gemacht hat in der letzten Zeit. Der ist ja mittlerweile auf Rang 6, glaube ich, des Rankings, des ATP-Rankings. Tatsächlich soll der aktuelle Trainer Lars Christensen von ihm jedoch weiter als Trainer fungieren. Becker soll aber die Rolle bekommen als sogenannter Supercoach, was auch immer das sein soll, David. Ich bin sehr gespannt.
Nach Superteam im Skispringen, jetzt Supercoach im Tennis.
Ja, genau, also sehr spannende News und natürlich auch sehr spannend, was dann passiert mit seinem Vertrag, denn ich meine, Sportdeutschland TV für die nächsten Grand Slams noch, da war ja, glaube ich, Boris Becker auch noch als Experte eingeplant,
ja,
oder?
Ja, genau, also das betrifft da ja jetzt erstmal nur die US Open, wie es dann weitergeht. Australian Open würde im Januar dann der erste nächste Termin sein, also er wird ja bei den Grand Slams und bei den großen Turnieren in der Box von Holger Rühne sitzen, dann wäre jetzt als nächstes Eurosport an der Reihe, wie das bei den Australian Open aussieht. Mal gucken, aber ich denke, das wird sich frühestens im neuen Jahr entscheiden, erwarte ich mal.
Ja, ganz genau, das werden wir auf jeden Fall im Blick behalten und
ansonsten gibt es ja noch ein anderes Format, aber das mal am Rande.
Genau, es gibt auch noch ein anderes Format. Den Werbeblock, den lasse ich aber in dieser Folge ausnahmsweise aus.
Alles gut.
Aber wir gehen über in die Showtime. Was ist denn letzte Woche überhaupt passiert im Tennis? Wie gesagt, chinesische Wochen hatten wir letzte Woche schon darüber berichtet. Und da steht ja gerade das Masters in Shanghai an für die ATP-Tour. Das gewann überraschenderweise am Ende tatsächlich Hubert Hurkacz, der Pole, als Nummer 16 der Welt vor dem Turnier, jetzt mittlerweile 11 der Welt, konnte im Finale Rublev schlagen mit 6-3, 3-6, 7-6, wichtiger Erfolg. Viele große Namen sind auch spät ausgeschieden, deswegen ist zum Beispiel ein Grigor Dimitrov, der Bulgare, bis ins Halbfinale vorgezogen. Der konnte nämlich auf dem Weg in dieses Halbfinale doch auch durchaus große Namen schlagen, zum Beispiel auch Alcaraz im Achtelfinale mit 5-7, 6-2, 6-4, auch eine der wenigen Niederlagen von Alcaraz in diesem Jahr gefühlt, zumindest so früh. Bei den Damen wiederum stand ein WTA 500er Turnier in Zhengzhou an und da sah es tatsächlich ganz gut aus für Laura Siegemund, die es bis ins Viertelfinale schaffte und damit sich tatsächlich unter die Top 100 der Welt spielte. Jetzt ist sie wieder Nummer 89 der Welt, wichtiges Turnier für sie also, da geht's weiter im Solo, im Einzel tatsächlich ganz gut. Am Ende gewann die Chinesin Zheng gegen Krejcikova, auch leicht überraschend. Und in dieser Woche geht's mit der Asientour, um es mal so zu nennen, weiter. Zum Beispiel mit einem einem ATP 500er Turnier in Tokio, wo es für Alexander Zverev leider düster aussieht. Nach einem Erstrundenaus in der vergangenen Woche beim Masters in China heißt es jetzt wieder ein Erstrundenaus. Diesmal gegen den Australier Thompson mit 3-6, 4-6. So langsam muss man sich Gedanken machen, dass es für die ATP-Finals in Turin reicht. Natürlich ist noch ein Master steht noch an, ein 500er-Turnier steht vorher, glaube ich, auch noch an. Aber da muss es doch vielleicht auch noch mindestens einmal relativ weit gehen, damit ihm diese siebte Position nicht noch abgenommen wird, weil die Top 8 qualifizieren sich ja. Und ansonsten war auch Daniel Altmaier mit von der Partie, der auch in Runde 1 gegen den US-Amerikaner Paul in 3 Sätzen ausschied. Da geht es jetzt in Runde 2, die erste Runde ist aber auch noch nicht ausgespielt, also auch da bleiben wir auf dem Laufenden. Auf der WTA-Tour steht gerade in Nanchang, auch in China, ein 250er-Turnier an, das mit deutscher Beteiligung, nämlich auch mit Laura Siegemund, die auf die an 4 gesetzte Xinyu Wang trifft.
Ja. Wenn wir schon einmal in China sind, dann können wir da auch gleich bleiben, denn auf der Radsport World Tour hat Milan Fader nach 555 Tagen lebensgefährlicher Unfall bei der Baskenland-Rundfahrt, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, 27 Jahre alt, ist wieder zurück bei der Gui Tour of Guangxi in China, wie gesagt, gewann die Bergankunft der vierten Etappe und übernahm die Gesamtführung dieser Rundfahrt. Führt jetzt auch die Gesamtwertung an. Zumindest ist das der Stand von gestern gewesen, vom Sonntag. Also das ist auf jeden Fall schön, dass man da nach einem Unfall wieder zurückkommen kann. Da ist natürlich auch viele Beispiele in den letzten Jahren gewesen, leider natürlich auch dieses Jahr mit vielen Fällen oder mehreren Fällen, bei denen es ja leider auch tödlich ausgegangen ist. Ja, was gibt es noch aus dem Radsport zu berichten? Eigentlich nur, dass irgendwie an mir vorbeigegangen ist, dass Mark Cavendish den Rücktritt vom Rücktritt angekündigt hat. Also womöglich ist er nächstes Jahr bei der Tour dabei. Das muss ich aber, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Vom Giro nächstes Jahr weiß man, dass er in Rom zu Ende gehen wird. Auch da bleibt man also dabei, das Finale da in der italienischen Hauptstadt auszurichten. Und ja, sonst aus dem Radsport weiter nichts. Und aus der Formel 1 kann ich nur sagen, dass man weiterhin auf dem Weg ist, Andretti in den nächsten Jahren als 11. Formel 1-Team zu etablieren. Da gibt es natürlich auch in den Medien immer viele Debatten, die das gut oder vielleicht auch nicht ganz so gut finden. Ich finde es auf jeden Fall gut. Also nächstes Formel 1-Wochenende steht dieses Wochenende an in Austin, USA mit einem Sprintwochenende. Das heißt Freitag 23 Uhr deutscher Zeit Qualifying, Samstag 19.30 Uhr Sprint-Shootout und das Rennen am Sonntag dann um 21 Uhr, während der Sprinter nur Mitternacht ist am Sonntagmorgen. Also das ist der Plan dafür. DTM-Finale steht auch an, also Motorsport ist noch nicht ganz rum, das gleiche im Radsport, aber ja, die Austragungsorte gehen langsam so aus Zentraleuropa weg, das merkt man dann schon, nicht nur aufgrund der Temperaturen gerade draußen. Und dann kommen wir, denke ich, zu einer Mannschaft aus Nordhessen, die weiterhin ganz viel Spaß macht. Benni, gib uns doch mal ein kleines Update, wie es im Tennis so, im Handball so aussieht. Denn die MT hat das erste Mal montagabends gespielt und gleich mit 7 gegen Erlangen gewonnen, eben 32-25.
Ja, ganz genau. Der nächste große Sieg, also bleibt die MT bei nur einer Niederlage nach insgesamt ja bisher 9 Partien, beziehungsweise, ja genau, nach 9 Partien, 8 Siege und eine Niederlage, damit direkt hinter dem Spitzenreiter die Füchse aus Berlin, die übrigens einen neuen Startrekord einfahren konnten. Ich glaube, noch nie ist ein Team besser in die Saison gestartet, nach dem 9. Sieg im 9. Spiel von den Füchsen. Denn diesmal schlug man die Rhein-Neckar-Löwen auch wirklich wieder in einem Offensivfestival mit 38-32. Also ist ein richtig guter Start für die Füchse. Ich glaube, das hätte vor der Saison in der Deutlichkeit auch niemand gedacht. Parallel dazu geht auch der Höhenflug zum Beispiel für Gummersbach weiter. 37-31 gewinnt man gegen Eisenach. Also natürlich irgendwie auch ein Sieg, den man einfahren muss. Eisenach hat ja durchaus auch überrascht, schon 3 Siege aus 9 Spielen und solide im unteren Mittelfeld dabei, während Gummersbach jetzt mit 5 Siegen bereits Fünfter ist. Auch Flensburg konnte übrigens gewinnen, ebenso wie Magdeburg. Magdeburg der 6. Sieg in Folge. Flensburg konnte tatsächlich seine Partie am 9. Spieltag sogar mit 2 roten Karten am Ende gewinnen. Am Ende heißt es nämlich 32-28 dennoch gegen Balingen-Weilstätten. Also auch durchaus spannend und ja, wenn wir schon beim Thema Hessen sind, Thema Nordhessen lief ganz gut. Bei Wetzlar sieht das etwas düsterer aus. Man ist immer noch mittlerweile ja sogar auf dem letzten Tabellenplatz angekommen mit 2 Siegen aus 8 Spielen. Diesmal, ja, wie gesagt, erneute Niederlage. Diesmal hieß der Gegner, der Bergische HC, 28-32. Und ja, das sind irgendwie dann auch die Spiele, die du gewinnen kannst auf jeden Fall, beziehungsweise eigentlich auch musst, weil der Bergische HC natürlich auch ein Team ist, was man so, ich sag mal, im unteren Drittel verorten würde vor der Saison.
Ja, absolutes Kellerduell. Ich konnte ja vor dem Spiel mit dem Wetzlar-Trainer sprechen. Da war natürlich auch klar, okay, da kommt mit dem BRC jetzt die Mannschaft, die die Melsunger geschlagen haben, irgendwie in letzter Sekunde. Das ist natürlich jetzt zu Hause dann auch gerade mit der versuchten Euphorie. Man hatte Kiel ja im Pokal geschlagen als mittelhessisches Team. Ja, hat es dann nicht gereicht, die Euphorie dann auch in die 2 Punkte umzumünzen. Schade, und jetzt steht man wieder, man war ja schon mal Tabellenletzter, jetzt steht man wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Balingen hast du eben angesprochen, die haben gegen Flensburg diese Klatsche bekommen. Also das wird wirklich richtig bitter, da jetzt für Wetzlar noch ein bisschen aufzuholen. Denn, wie gesagt, der andere Aufsteiger schlägt sich nicht schlecht. Eisenach, gute Heimstärke haben wir auch schon angesprochen. Also das ist ja wirklich spannend. Und was man sich jetzt wirklich im Terminkalender markieren kann, ist Donnerstag, 19 Uhr. Wenn ihr jetzt eben schon angesprochen, die Füchse weiter ungeschlagen, Melsungen nur mit der einen Niederlage jetzt vorletzte Woche. Donnerstag, 19 Uhr, Füchse Berlin gegen MT Melsungen. Also wer sich das entgehen lässt, da weiß ich auch nicht mehr. Wenn aus diesem Möchtegern-Zweikampf der letzten Jahre mit Magdeburg und irgendeinem anderen Mannschaften dieses Jahr ein 5-, 6- oder 7-Kampf wird, keine Ahnung, dieses Spiel könnte richtungsweisend sein, weil wenn die Füchse das auch gewinnen, dann sieht es da schon mal auf jeden Fall richtig gut aus für die Hinrunde. Ich gucke mal kurz drüber, sonst keine großartigen Topspiele. Gummersbach gegen die Löwen ist auf jeden Fall noch interessant und die Magdeburger müssen in Stuttgart ran, während es für Wetzlar ein weiteres Kellerduell gibt, weil da muss man in Balingen ran, also Vorletzter gegen Letzter. Das ist schon wirklich hochspannend, was in der HBL gerade passiert. Und international kann ich noch kurz sagen, Benni, sowohl Kiel als auch Magdeburg unter der Woche erfolgreich gewesen gegen Kielce bzw. Wisła Płock. Und in der European League geht es auch diese Woche los. Da ist unter anderem Hannover Burgdorf und die Füchse Berlin am Start. Da kommt dann also noch eine Doppelbelastung dazu, auch Flensburg in der European League am Start.
Ja, ganz genau. Also durchaus spannend, wie es dazugeht im Handball. Ich glaube wirklich, wenn man noch ein paar Wochen zurückblickt, hätte das, glaube ich, so auch in der Art keiner gedacht. Also gut, bei Wetzlar im Tabellenkeller, da hat sich ja, ich sag mal, die Tendenz schon am Ende der letzten Saison verfestigt, dass es momentan echt nicht gut aussieht. Aber also gerade bei Melsungen und auch die Füchse, die so stark performen, das hätte, glaube ich, der wenigste gesagt. Aber ich würde sagen, David, wir bleiben am Ball und gehen in den Basketball, oder?
Ja, wir können vorher vielleicht noch kurz sagen, was im Eishockey passiert ist, aber da ist, glaube ich, nicht großartig was passiert. Die Eisbären Berlin gewinnen gegen Red Bull München mit 6:2. Ja, aus hessischer Sicht gucken, die Löwen haben verloren gegen die Grizzlies Wolfsburg 3:2. Das ist dann auch schon eine Niederlage einmal mehr, das hat man in den letzten Tagen auch schon mal. Wobei es da ganz gut lief zuletzt, also das ist so ein bisschen eine Form, wo man nicht ganz so weiß, wo man hin will bei den Löwen Frankfurt. NHL ist übrigens ja auch schon wieder gestartet, also da gibt es ja natürlich amerikanische Nachtspiele auch noch und nöcher. Aber im Basketball kann man sich auch aus deutscher Free-TV-Sicht freuen, denn das war letzte Woche nur ein Gerücht und noch nicht offiziell. Nach Ran NFL kommt Ran NBA, Benny.
Ja, ganz genau. Und im Basketball hieß es, im Basketball in Deutschland sah es ja tatsächlich diese Woche etwas ruhig aus, wenn es um die Bundesliga ging, aber der Pokal stand an und die Viertelfinalpartien stehen tatsächlich schon fest. Da gab es auch einige Kracher, zum Beispiel, das Duell, da haben wir auch schon vor ein paar Wochen drüber berichtet, ich glaube vor 2 Wochen war es, als der FC Bayern Basketball gegen Oldenburg verloren hat, am zweiten Spieltag müsste das gewesen sein, und damit den Bayern die erste Saisonniederlage zugefügt hatte. Diesmal konnte sich der FC Bayern Basketball aber revanchieren im Pokal im Achtelfinale und am Ende war es auch wirklich eine deutliche Revanche mit 101:73 für die Münchner. Ansonsten steht auch Alba tatsächlich im Viertelfinale. Ebenso übrigens wie Rasta Vechta. Rasta Vechta schlägt nämlich die BG Göttingen in der Verlängerung, in der Overtime mit 101:99 in einer packenden Partie.
Tabellenführer Rasta Vechta.
Unfassbar, oder? Also natürlich ja. alles noch wird noch alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Aber es sieht tatsächlich ganz, ganz gut aus, interessant. Und auch im Pokal, wie gesagt, also noch dabei. Und jetzt stehen eben die Viertelfinalpartien fest. Chemnitz trifft auf Ulm, Vechta trifft auf Bamberg. Also in der aktuellen Form würde ich nicht 100% Bamberg sagen. Aber bis Dezember ist ja auch noch ein bisschen. Und Bonn trifft auf München, auch ein interessantes Duell. Telekom trifft auf München. Meistens ist es relativ vereint. Und in der letzten Partie treffen die Syntenics auf Alba Berlin. Also da stehen die Viertelfinalpartien fest. Und auch in der Euroleague ging es ja diese Woche weiter. Für die deutschen Teams leider weiter keine großen Erfolgserlebnisse. Bayern und Alba mussten Niederlagen einstecken. Alba ja im ersten Spieltag schon gegen Bayern verloren. Ja, und jetzt gab es die nächste Niederlage gegen Saski Baskonia. Und Bayern musste gegen Panathinaikos Athen mit 71:78 verlieren. Also auch da sieht es für die deutschen Teams noch nicht rosig aus, ne?
Genau, ja, das ist ja auch so, wie wir das letztes Jahr schon gesehen haben. Und da erwarte ich mir ehrlich gesagt auch nicht viel. Falls es da in die Playoffs geht, dann schön. Wenn nicht, dann ist es so wie letztes Jahr. Übrigens noch, hessisches Team, letzter verbliebener Zweitligist gewesen, Jobstairs Gießen, 46ers. Die dürfen ja überhaupt erst wieder seit dieser Saison dabei sein. Die Zweitligisten im Pokal sind rausgeflogen gegen Chemnitz. Das vielleicht noch so dabei, dass man jetzt im Viertelfinale auch wieder als BBL unter sich ist. Die NBA startet nächste Woche Mittwochnacht, beziehungsweise in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Denver gegen LA und Golden State gegen Phoenix, aber das hatten wir, glaube ich, schon angesprochen. Von daher können wir direkt weitergehen zum Football und da, Benny, ist es tatsächlich so, die London Games sind vorbei, das nächste oder die nächsten beiden International Games in der NFL werden in Frankfurt stattfinden.
Ja, ganz genau. Tolle Geschichte auf jeden Fall. Jetzt war ja auch schon die Rede, irgendein Gerücht ging letztens auch um, dass unter Umständen in den nächsten Jahren der Super Bowl in London stattfinden könnte. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Also hier geht gerade einiges um, aber das mit Frankfurt steht immerhin fest. Und da wird sich das erstmal aufgeschrieben, glaube ich, gerade.
Was? Ja, das mit dem Super Bowl in London habe ich tatsächlich nicht gehört.
Ich meine, ich habe die Schlagzeile gestern irgendwo gelesen. Aber naja.
Krass. Erstmal fliegt hier in 3 Wochen Frankfurt in die Luft. So.
Richtig, erstmal passiert das. Und vorher ging es ja auch an diesem Wochenende wieder ordentlich rund. Denn zum Beispiel die Eagles und die 49ers, die tatsächlich ihre ersten Niederlagen hinnehmen mussten. Die Eagles, die ja in der Vorsaison ja den Super Bowl verloren. Am Ende mit 17-19 gegen die Cleveland Browns. Ebenso verloren, wie gesagt, die 49ers um Brock Purdy, die ja doch durchaus auch zum Favoritenkreis für den Super Bowl zählen. Und diesmal gab es eben, wie gesagt, die erste Pleite. Ansonsten die Chiefs wieder konstant 19-8 gegen die Broncos gewinnen sie. Ich glaube, die Lions, genau, da gab es den 3. Touchdown für Amon-Ra St. Brown in dieser Saison übrigens, der ja auch nach seiner Oberschenkelverletzung war es, glaube ich, wieder zurück im Kader war. Für seinen Bruder sah es leider nicht so gut aus. Für Equanimous St. Brown, der mit den Bears leider verlor und er konnte nicht teilnehmen. Bei ihm war es die Oberschenkelverletzung, bei Amon-Ra war es die Oberkörperverletzung, tut mir leid. Aber ja, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, der Rundumstoß. Die anderen Spiele werde ich jetzt natürlich nicht vorlesen, weil das wäre zu viel. Die Eagles, ich habe ja die erste Niederlage der Saison erwähnt. Sie verloren übrigens gegen die Jets mit 14-16.
Und die Patriots haben auch wieder verloren. Aber diesmal haben sie immerhin
Sieg bisher. Nur ein Sieg in dieser gesamten Saison. 17
Punkte. 21-17 gegen die Raiders, nachdem man ja letzte Woche sage und schreibe 0 Punkte aufs Feld gebracht hat. Ja, mal gucken, wie lange es mit Bill Belichick so abgeht. Da sind ja auch schon manche bei der Aussage, dass es da auf jeden Fall die letzte Saison wird. Heute Nacht spielen noch die Chargers gegen die Cowboys. Und dann geht es langsam dahin in Richtung Germany Games bei der NFL. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und ihr könnt euch jetzt auch freuen auf unseren 3. Take. Da geht es im Fußball unter anderem um die Nationalmannschaften. Nicht nur Deutschland, sondern auch internationale EM-Quali. Die ersten Mannschaften stehen fest für das Turnier in Deutschland. Auch bei den Frauen war es spannend, sowohl in der Bundesliga als auch im Europapokal. Ob wir in die 3. Liga gucken, kann Benny sich noch überlegen. Und ansonsten können wir noch über 3 Personalien sprechen. Aber da kann ich euch gleich sagen, um wen es sich da handelt. Bis gleich.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Ein Verbrecherpärchen plant den großen Coup.
Komm, lass uns den Pizzaladen platt machen.
Die Mitarbeiter und der Vorbesitzer machen Ärger.
Gut, also, ich brauch 2 von deinen Jungs. Die müssten den Werner aus dem Pizzaparadies mal ganz liebe Grüße von mir bestellen.
Und zu allem Übel sind auch der rechtmäßige Besitzer des Rezepts auf Rache.
Aus der JVA Tegel ist heute ein Gefangener geflohen. Glaubt man sowas? Der Gewaltverbrecher Steuden Randall.
Und der will mehr als nur sein Pizzarezept zurück. Werner muss sich entscheiden. Wie weit will er gehen, um sein Glück zu verteidigen? Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. Ab 14.05., 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Da kommt die Scheiße raus. Also los, schreibt's euch auf. Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße. Jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, macht!
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Die deutsche Fußballnationalmannschaft unter der Leitung von Julian Nagelsmann und Sandro Wagner sind in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs. Die Frühaufsteher werden es sich schon eingetragen von euch. Mittwoch 2 Uhr geht es gegen Mexiko und das Spiel gegen die USA. Das gab es schon am Samstagabend, Benny. Fußball-Deutschland ist ein bisschen wieder in Euphorie-Stimmung, was die Nationalmannschaft angeht, denn man zeigte sich wirklich gut, obwohl man natürlich mit dem ersten Gegentor gegen die Amerikaner erstmal wieder dachte, oh, jetzt liegen die hinten, habe ich keine Lust mehr. Aber man münzte das um in ein 3:1, das, glaube ich, in Fußball-Deutschland Spuren hinterlassen hat.
Ja, ganz genau. Und natürlich war es überhaupt für Nagelsmann erstmal wichtig, sich mit dem Team zu akklimatisieren. Und er startete durchaus auch mit einer interessanten Startaufstellung. Unter anderem auch mit der Viererkette Gosens, Rüdiger, Hummels und Tah. Pascal Groß von Anfang an auf der 6, glaube ich, mit Gündogan gewesen. Und Füllkrug im Sturm von Anfang an, der ja wirklich gerade nicht das allergrößte Selbstbewusstsein hat, aber vielleicht auch echt ein cleverer Schachzug als Trainer, dann dennoch auf ihn zu setzen. Viele Debüts hatten wir natürlich auch, wir hatten das Debüt von Chris Führig, der zum Zug kam, der in 81. Minute nachdem Jamal Musiala rausgegangen ist, seine ersten 10 Minuten spielen durfte in der Nationalmannschaft. Und am Ende war es ja spielerisch auch wirklich ein gutes Spiel, glaube ich, ein solider Einstand, trotz eines frühen Rückstandes durch Pulisic in der 27. Minute. Aber interessant, dass das so schnell dann tatsächlich auch durch die sozialen Medien wieder Euphorie gerufen wurde nach einem Testspielerfolg gegen die USA. Man erinnert sich nur zu gern an diese Siegesserie zum Start von Hansi Flick.
Ja, mal gucken, wer jetzt hier den Torreigen geöffnet hat. Ja, damals gefühlt, war das nicht die Zeit, als Serge Gnabry gefühlt in 3 Länderspielen 14 Tore geschossen
hat? Ja, genau. Ich glaube, dazwischen war auch so ein Team wie Liechtenstein, aber ja.
Gibraltar.
Ja, oder Gibraltar,
die Spiele genau. Gegen Gibraltar. Naja gut, der Nations League, sei Dank, sehen wir das ja nicht mehr ganz so oft. Und das Heimturnier ist auch da, dann hat man ja danach endlich wieder Pflichtspiele, muss sich keine Testspielgegner suchen. Dieses Jahr übrigens noch Türkei und Österreich, wenn ich richtig informiert bin. In der U21 schießt Youssoufa Moukoko fleißig Tore. Ich glaube, jetzt 5 der 6 Treffer in der Quali bisher von ihm erzielt. Da versucht er sich so ein bisschen aus der schlechten Form, die er zuletzt im Verein hatte, rauszuarbeiten. Und wenn wir jetzt international schon mal darauf blicken, wer so alles dabei ist, bei dem EM-Turnier der Senioren, wenn man so will, sind da auch schon einige Mannschaften qualifiziert. Frankreich, heute hat sich zum Beispiel auch Österreich qualifiziert. Spanien und Schottland führen die Gruppe A an. Italien ist in der Gruppe mit England dahinter unterwegs. Türkei hatte ich schon angesprochen. Albanien führt eine Gruppe an mit Tschechien, Polen, Moldau und Färöer, finde ich interessant. Belgien hat sich schon qualifiziert, ebenso wie Österreich, hatte ich gesagt. Ungarn sieht gut aus, Slowenien und Dänemark ebenso. Schweiz hinter Rumänien, aber trotzdem mit guten Aussichten auf die EMN-Runde. Und Portugal ist sowieso schon durch, weil die mit Abstand am meisten Punkte haben, aber auch schon am Abstand am meisten Spiele.
Ja, ganz genau. Also wer noch nicht durch ist, ist zum Beispiel die Niederlande, ne? Die ja gerade Dritter sind. Natürlich, sie haben ein Spiel weniger als Griechenland auf 2. Ja,
Norwegen auch übrigens, mit Ødegaard und Haaland.
Genau, auch interessant. Da muss auf jeden Fall noch einiges passieren.
Kroatien und Wales zum Beispiel, da kann auch nur einer von beiden Stand jetzt als Gruppenzweiter weiterkommen, denn die Türkei ist noch davor. Finde ich auch interessant.
Ja, voll. Es ist übrigens auch durchaus entspannter, wenn man weiß, dass Deutschland sich nicht qualifizieren muss. Und andererseits dennoch ist der Gedanke da, vielleicht könnte so ein bisschen Wettkampfpraxis vor einem großen Turnier gerade nach dieser schwachen Weltmeisterschaft doch nur helfen, ne? Also es ist so dieser schmale Grat.
Ja, auf jeden Fall. Also das Einzige, was ich jetzt von den internationalen Spielen sonst noch mitbekommen habe, ist, dass Ralf Rangnick Schwierigkeiten hatte, nach Aserbaidschan einzureisen, hat aber noch funktioniert und hat gewonnen mit seiner österreichischen Mannschaft. Und übrigens davor auch ein sehr, sehr gutes 2:3 gegen Belgien rausgeholt. Also eine Niederlage, aber trotzdem mit guter Leistung gegen die Belgier, das muss man erstmal machen. Was haben wir noch? Dritte Liga war auch, Benny, Arminia hat gewonnen, das darf man an dieser Stelle mal sagen, weil das passiert nicht ganz so oft gegen Waldhof Mannheim. Man steht jetzt nicht mehr auf einem Abstiegsplatz und hat sich an den Mannheimern vorbeigeschoben, Tabellenplatz 15. Ich finde es nicht nur traurig als Arminia-Fan, sondern Fußball-Deutschland trauert auch ein bisschen mit einer Mannschaft, die von der dritten von der ersten Liga in den Abstiegskampf der dritten Liga abgestiegen ist. Ansonsten die Ergebnisse, glaube ich, wenig überraschend. Dresden hat gewonnen, Regensburg hat gewonnen. Also die Mannschaften, die oben stehen, allesamt erfolgreich gewesen. Von daher muss ich das an der Stelle jetzt auch nicht vertiefen. Und dann können wir kurz über die Frauen sprechen, denn auch da ist es sehr spannend gewesen. Eintracht gegen München in der Allianz Arena, gute Kulisse gewesen. Viele Mannschaften haben das genutzt, dass die Herren Pause gemacht haben und haben die großen Stadien geöffnet. Um die 20.000 waren in vielen Stadien da. Ich glaube, 3 Stück an der Zahl ungefähr mit dieser Hausnummer. Und international steht jetzt die Champions League Playoff-Rückspielphase an. Das heißt, Wolfsburg hat noch eine große Aufgabe vor sich. Da können es die Eintracht-Frauen gegen Prag mit dem 5-0 aus dem Hinspiel schon deutlich entspannter angehen.
Ja, ganz genau. Also gerade sieht es ja für Wolfsburg auch durchaus gut aus. Guter Saisonstart, noch ohne Punktverlust. Und Hoffenheim beißt sich da vorne gerade so ein bisschen fest. Haben tatsächlich noch nach 4 Spielen mehr Punkte als die Bayern. Also vielleicht etabliert sich da in den kommenden Wochen ja doch noch ein Contender neben diesen beiden altbekannten Namen, die eigentlich regelmäßig um die Titel mitkämpfen. Aber auch da, ich glaube, wir gucken einfach alle paar Wochen da nochmal drauf, ne?
Ist Topspiel am Sonntag übrigens. Sonntag 14 Uhr, Wolfsburg gegen Hoffenheim, Platz 1 gegen Platz 2. Das kann man sich auf jeden Fall auch mal aufschreiben, denn ich glaube, Frauenbundesliga zu verfolgen ist diese Saison so leicht wie noch nie. Dann haben wir Arminia auch schon abgehakt und dann kann ich noch sagen, dass sowohl Manuel Neuer als auch Jonathan Burkhardt sich wieder im Training befinden. Und das sage ich nicht nur, weil der in meiner Kickbase-Mannschaft noch ist zum Aufsteigen, sondern weil ich glaube, für Mainz 05 könnte er in der aktuellen Tabellensituation noch richtig wichtig werden, denn es geht ja diese Woche schon wieder mit der Bundesliga weiter.
Ja, ganz genau. Natürlich schon seit der letzten Saison wirklich, Seuchenjahre jetzt hinter sich gebracht oder im zweiten Seuchenjahr Johnny Burkhardt. Und ja irgendwie auch perspektivisch vielleicht auch einer für Julian Nagelsmann, oder? Also ich meine, wir reden oft über Sturmprobleme. Burkhardt hat, glaube ich, ja auch alle oder zumindest viele Jugendmannschaften durchlaufen, der U-Nationalmannschaften. Dementsprechend, wenn er dann wieder im Saft steht, aber das, ich glaube, das wird auch erstmal noch eine Zeit lang dauern. Trotzdem spannender Name, auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt. Und dann auch noch ein spannender Name. Jes Torup ist der Nachfolger von Enrico Maaßen als Cheftrainer des allseits geliebten FC Augsburg, über den übrigens der Cheftrainer der Eintracht-Damen heute in der Pressekonferenz gesagt haben, zum Thema, wie viele Fans die Eintracht-Frauen in Prag erwarten werden. Ja, so über 150 wären nett. Und dann hat er so hinterhergeschoben, ich habe gehört, die Augsburger Herren hatten stellenweise auch nur 220 Auswärtsfans. So, hat mich ziemlich gefreut, dass er da extra noch Augsburg angesprochen hat. Mal gucken, was das dem FCA so gibt auf Tabellenplatz 15. Was meinst du dazu?
Ja, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Hat ja vorher, glaube ich, auch vor allem in Dänemark Fuß gefasst. Ich glaube, Kopenhagen, Midtjylland, Esbjerg und so weiter. Ja. Zwischenzeitlich auch mal in Belgien, sehe ich gerade, bei Gent und Genk untergekommen. Also doch auch Teams, die international auch schon Erfahrung haben. Ich kann, glaube ich, nicht viel zu ihm sagen. Ich glaube, bei Maaßen war ja auch erst der Gedanke, ja, ein junger, hungriger Trainer soll es jetzt richten nach, vielen Trainern à la Weinzielformat, sag ich mal. Hat jetzt aber auch nur so semi-gut funktioniert. Man konnte Augsburg eben auch nicht aus diesen Gefilden unterem Drittel der Tabelle schießen und gerade sieht es ja auch wirklich nicht gut aus. Aber ja, wir halten es auf dem Laufenden. Ich glaube, ja, so viel kann man da jetzt noch nicht bewerten.
Genau, dann würde ich das Thema mit der Frage abschließen, was macht eigentlich Jos Luhukay? Und gucken vielleicht auf den Spieltag, der bevorsteht, denn es ist ja wirklich schon bald wieder los. Deswegen gibt es auch einen extra Privatjet, der die Dortmunder Spieler aus den USA wieder früher zurückholt. Denn Freitagabend Dortmund gegen Bremen, in der Konferenz haben wir dann Union gegen Stuttgart. Platz 2 gegen Platz 13. Das hätte man sich vielleicht vor der Saison erwarten können mit diesen Tabellenplätzen, aber vielleicht mit umgekehrten Mannschaften zu den Tabellenplätzen. Freiburg gegen Bochum, Wolfsburg gegen Leverkusen, Hoffenheim gegen Frankfurt, Darmstadt gegen Leipzig, im Topspiel Mainz gegen München und am Sonntag gibt es dann Köln gegen Gladbach. Sehr, sehr spannendes Spiel. Und es gibt Heidenheim gegen Augsburg.
Ja, das Top-Duell, ich glaube, da Auch von Zuschauern her wird das ein richtiger Kracher werden.
Das lasse ich mir nicht entgehen.
Ja. Naja, aber auf jeden Fall, es geht wieder los.
Ja.
Ich glaube, Schalke.
Der zweite Liga. HSV, Fürth, Paderborn, St. Pauli. Topspiel Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Ich glaube, das kann richtig brennen, weil da ist der freie Eintritt. Das heißt, es sollte nicht ganz so leer werden. Und Schalke muss in Karlsruhe Wildpark ran. Im neuen Wildparkstadion beim KSC.
Ja, erstes Spiel unter dem neuen Trainer. Also auch da spannend, was in dieser Länderspielpause schon genutzt werden konnte. Das heißt, irgendwie war der Zeitpunkt für den Trainerwechsel ja doch ganz gut mit der Länderspielpause. Man konnte sich ganz gut akklimatisieren. Genau, Hertha trifft auf Nürnberg. Auch interessant, ob die Hertha jetzt nach der letzten Niederlage in gewisser Weise wieder absackt oder sich jetzt ans obere Drittel heften kann. Also auch da viele spannende Fragen vor diesem Spieltag.
Ja, Elversberg gegen Braunschweig, so Neuaufsteiger gegen Fastabsteiger, ein Aufsteigerduell Osnabrück gegen Wiesbaden, also auch zweite Liga. Erste Sahne, wie man es bei Sky so schön sagt. Von daher sind wir mit unseren Themen am Ende und ich freue mich über eure Nachrichten, um die wir euch gebeten haben, ganz am Beginn dieser Folge. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Vergesst die Winterjacke nicht, es könnte frisch werden die Tage. Bleibt gesund und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder.
Jawohl, gebt uns gerne 5 Sterne auf eurer Podcast-Plattform, da freuen wir uns auch sehr drüber. Auch das ist ein bisschen eingeschlafen in den vergangenen Monaten, obwohl die Zahlen eigentlich, glaube ich, doch relativ konstant geblieben sind. Also haut da ordentlich in die Tasten. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf eure Bewertungen und bis nächsten Montag. Ciao, ciao.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.